Jetzt kommt Werbung. Wusstest du, dass dich ein Robo-Advisor wie Visual West ganz einfach bei deiner Geldanlage unterstützen kann? Mit Visual West kannst du in breit gestreute Portfolios aus ETFs investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat, komplett online und flexibel. Probier's aus und erhalte mit dem Code HERMONEY24 eine 50-Euro-Prämie. Mehr Infos dazu findest du unter visualvest.de/hermoney. Alle Infos zu Chancen und Risiken erfährst du auf der Webseite von Visual West unter visualvest.de. Werbung Ende.
Aber du hast ja eben gerade schon den Anleihenkauf angesprochen. Bazooka, Panzerabwehrrakete. Hast du das auch gegoogelt? Sehr schön.
Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute spreche ich mit meiner lieben Kollegin Birgit Wethjen. Sie ist Her Money-Redakteurin der ersten Stunde und unseren Her Money-Leserinnen vertraut aus dem Newsletter, aus Artikeln und von Veranstaltungen. Sie ist versierte Finanzjournalistin, Volkswirtin und schon selber lange an der Börse aktiv. Und wir sprechen heute über die Rettungsmaßnahmen der Regierung, was das für unser Geld bedeutet und wie Anlegerinnen sich nun positionieren sollten. Zunächst mal hallo, liebe Birgit.
Hallo, liebe Anne. Hallo, liebe Zuhörerinnen. Corinna, sag ich schon. Corona, die dritte, aber es scheint ja notwendig zu sein. Das Thema begleitet uns.
Ja, zu unser aller Bedauern, glaube ich. Corona ist ja so ein bisschen jetzt im Alltag angekommen. Schockstarre ist vorbei. Wie geht's dir damit aktuell?
Naja, hier in NRW, da die Geschäfte haben wieder auf, die kleineren, fühlt sich ein bisschen normal an, aber wir sind ja weit davon entfernt und ich glaube, die große Stockstarre wird noch kommen, wenn man tatsächlich die wirtschaftlichen Folgen hinterher so ganz klar vor Augen hat und wenn es nicht darum geht, ob die Börsen jetzt ganz tief gefallen sind oder nicht, sondern wenn es tatsächlich darum geht, dass die Unternehmen erstmal Arbeitsplätze abbauen und Unternehmen vor der Pleite stehen. In den USA sind ja in 3 Wochen mehr als 20 Millionen Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Und das muss man sich mal vorstellen. Das ist Wahnsinn. Wenn das alles durchsickert und ist ja noch kein Ende in Sicht, dann wird, glaube ich, die Schockstarre, also wird es bestimmt noch mal ein Tief geben.
Ja, also das sehe ich auch so. Ich glaube, viele denken, das Schlimmste ist jetzt irgendwie vorbei. Vor allen Dingen, was die Börsen angeht. Ich bin da auch etwas anderer Meinung. Ich meine, die Börsen haben sich ja zunächst mal 30% runter, 40% runter, hat sich ja ein bisschen beruhigt. Ich habe mir heute auch im Vorfeld von unserem Gespräch auch nochmal mein eigenes Depot angeguckt. Ja, ich bin jetzt irgendwie so 11% im Minus, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Wie sieht's denn da bei deinem Depot aus?
Also, tatsächlich ein bisschen ähnlich. Ich habe auch gerade mal gerechnet. Ich bin auch so 11-12% im Minus. Und ich kaufe auch fleißig nach in meinem Sparplan und eine breite Streuung, die ja ganz zu Anfang sah es ja so aus, als wenn eine Streuung überhaupt gar nicht hilft bei so einem Kahlschlag, weil alles gleichzeitig runtergegangen ist, selbst Gold. Aber inzwischen hat sich das ja doch schon ein bisschen gezeigt, dass eine Streuung Gold wert ist.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also ja, man sagt ja immer, wir sollen streuen in unseren Depots, ja, nicht alle Eier in einen Korb legen, ist ja ein geflügeltes deutsches Sprichwort inzwischen, aber in der Krise, als es nach unterging, die ersten paar Tage, dann ist irgendwie alles gefallen. Aber ich glaube, so langsam trennt sich zumindest wieder die Spreu vom Weizen. Aber bevor wir vielleicht ein bisschen nochmal auf Ausblick für die Aktienmärkte kommen, wie du eben schon gesagt hast, es gibt ja jetzt schon erste Lockerungen für die Wirtschaft, zumindest bei euch in NRW dürfen schon Geschäfte aufmachen. Und hier bei uns in Bayern ist das bald soweit. Aber trotzdem ist der Staat gefragt, der aktuell ja allen Firmen und Einzelpersonen unter die Arme greift und ist natürlich auch sehr wichtig, auch kurzfristig wichtig, um die Wirtschaft zu stabilisieren und zu retten und vor allen Dingen Arbeitsplätze zu erhalten. Das hast du ja gerade schon geschildert, was in den USA los ist. Also das droht uns ja hier mit anderen Maßnahmen nicht so krass, zumindest kurzfristig noch nicht. Aber was ich schon interessant finde, es werden jetzt auf einmal ganz viele Rettungsschirme aufgespannt. Es gibt eine Bazooka, die angeblich die EZB rausgeholt hat. Das habe ich erstmal gegoogelt. Was ist denn überhaupt eine Bazooka? Ja, gleich mal Quizfrage an dich. Und die EZB hat ja ein Programm zum Kauf von Anleihen aufgelegt von 750 Milliarden Euro. So viele Nullen passen gar nicht auf mein Papier. Und die Bundesregierung hat 156 Milliarden schweres Paket geschnürt. Und dann kommt natürlich das noch dazu, was die einzelnen Bundesländer machen. Und ich glaube, wir sollten heute mal schauen, was das jetzt eigentlich ist und ja, das einfach mal ein bisschen einsortieren auch. Vielleicht fangen wir mal am Anfang an. Was ist eigentlich die EZB? Ja, wir wissen natürlich, Christine Lagarde ist inzwischen die Chefin der EZB. Aber vielleicht stellt sich der manche oder eine unserer Hörerinnen die Frage, was ist denn eigentlich die Europäische Zentralbank genau und kann ich dort hingehen wie zur Deutschen Bank oder zur Sparkasse?
Kannst du mal versuchen. Nein, ein Konto bei der EZB wirst du nicht aufmachen können. Die EZB ist quasi die Bundesbank, was die Bundesbank für die Bundesrepublik Deutschland war und ist, jetzt übergeordnet für die Mitgliedstaaten des Euroraums, die EZB, die quasi die Geld, die Notenhoheit hat, das Notenprivileg und die verantwortlich ist für die Geldwertstabilität, so ein bisschen nach deutschem Muster. Also eigentlich war die Aufgabe der Zentralbank ja nicht, die Konjunktur zu steuern, sondern tatsächlich Geldwertstabilität zu gewährleisten, dass es keine Superinflation gibt und dass die Börsen nicht heiß laufen, dass es keine Deflation gibt. Und dafür hat sie so verschiedene Instrumente, die sie nun auch reiflich bemüht.
Also ist das oberste Ziel der EZB, sage ich jetzt mal, Geld auszugeben und den Geldwert stabil zu halten?
Geld auszugeben erstmal nicht. Also eigentlich das oberste Ziel ist traditionell quasi über den Zins zu steuern, Geldnachfrage. Bei einem höheren Zins wird Geld teurer, wird weniger nachgefragt. Das heißt dann, dass weniger investiert wird, dass die Wirtschaft nicht heiß läuft. Und wenn die Konjunktur so ein bisschen schwächelt, hat man traditionell den Zins runtergeschraubt, um Geld zu verbilligen. Damit will man, dass die Unternehmen investieren, also Kredite aufnehmen und dass die Verbraucher konsumieren, die Verbraucher Geld ausgeben. Und dann wird die Wirtschaft so ein bisschen angekurbelt. Dieser Mechanismus ist ja aber schon seit der Finanzkrise mehr oder weniger außer Kraft gesetzt, weil der Zins ist schon bei Null. Und Zinserhöhungen können wir uns in der aktuellen Situation natürlich überhaupt nicht leisten. Den Zins noch weiter nach unten zu schrauben, wir haben ja schon negativen Einlagezins für die Geschäftsbanken. Das heißt, also du hast ein Konto bei einer Bank und Banken haben dann wiederum Konto bei der Europäischen Zentralbank, bei der EZB. Und wenn sie dort ihr Geld lagern, müssen sie Geld bezahlen. Das heißt also, für die Banken ist es teuer, wenn sie Geld nicht verleihen an ihre Kunden, sondern wenn sie das bei der Zentralbank sicher lagern. Und viele Geschäftsbanken, private Banken, die nehmen auch von ihren Kunden inzwischen ja Geld dafür, dass sie das Geld lagern, negativer Zins. Also fällt dieses Instrument so ein bisschen als Steuerung weg in der aktuellen Situation. Aber du hast ja eben gerade schon den Anleihenkauf angesprochen, Bazooka, Panzerabwehrrakete. Ja, hast du das auch gegoogelt? Sehr schön. Panzerabwehrrakete, das heißt, dass die EZB sich mit allen Mitteln dagegen stemmt, dass ein Mitgliedstaat aus dem Euroraum pleite gehen kann. Das Instrument ist nicht neu, man kauft Anleihen, das hatte man ja schon nach der Finanzkrise gemacht, das zuerst in den USA, die Federal Reserve, die Notenbank und dann auch in Europa. Anleihen aufgekauft, zunächst von Staaten und dann auch von Unternehmen im ganz großen Stil. Und das der berühmte Satz von unserem Notenbankpräsidenten Herrn Draghi, der vor Frau Lagarde am Ruder war, whatever it takes, hat er 2012 gesagt, als gegen Griechenland spekuliert wurde. Das heißt, was immer es kostet, die EZB wird alles unternehmen, damit kein Staat pleite geht. Und dann hat er noch angefügt, und glauben Sie mir, es wird genug sein. Das heißt also, Spekulanten fangen gar nicht erst an, gegen Griechenland damals zu spekulieren, weil wir sind stärker. Und wir werden das Rennen gewinnen. Und so hat man das dann auch gemacht, hat fleißig Anleihen aufgekauft und jetzt dachte man gerade, es würde alles wieder besser. Und jetzt durch die Corona-Krise, geht das Ganze nochmal von vorne los in verstärkter Form.
Ja, das muss einem ja ein bisschen zu denken geben. Ich habe übrigens nicht gemeint, ich meinte eben, dass die EZB Geld verantwortlich ist für das Geld, das es gedruckt wird.
Ja, genau.
Ja, also das ausgeben, so habe ich das damals eigentlich gemeint. Aber wir sprachen jetzt über Anleihen und diesen Rettungsschirm, der gespannt wird, weil die EZB jetzt wieder Anleihen kauft, um einfach die Wirtschaft zu stabilisieren. Vielleicht nochmal ganz kurz für alle, was man unter Anleihen versteht, wer sowas begeben kann. Vielleicht sollten wir das mal klarstellen. Und was auch das Besondere ist an diesem Programm, weil da gibt es ja nochmal eine Besonderheit im Gegensatz zu dem, was man dann nach 2008 gemacht hat, welche Art der Anleihen man kauft.
Also Anleihen sind prinzipiell, also ein Staat oder ein Unternehmen begibt eine Anleihe. Das heißt, er bekommt Geld von jemandem, er bekommt einen Kredit und zahlt dafür einen festen Zins. Das ist das Normale. Das mit dem Zins, das klappt heute nicht mehr so gut, weil die Bundesrepublik Deutschland ganz viel Geld aufnimmt, also Kredite nimmt und dafür sogar noch Geld bekommen hat in den letzten Jahren. Aber der Regelfall ist, ich nehme einen Kredit auf und bekomme da und zahle dafür einen Zins. Und so ist das normalerweise bei Anleihen. Und diese Anleihen von Schuldnern, die nicht ganz so gut dastehen finanziell, die müssten ihren Kreditgebern einen sehr hohen Zins bezahlen, damit die überhaupt diese Anleihen nehmen. Also einen hohen Risikoaufschlag nennt man das im Fachjargon. Und wer will ein hohes Risiko eingehen, wenn er nicht entsprechend auch die Chance auf eine Entlohnung hat? Die hohen Risikoaufschläge, also der hohe Zins, würde aber manch einen Staat in die Pleite treiben, könnte es gar nicht mehr aufbringen. Deswegen kauft die EZB diese Anleihen auf, um sicherzustellen, also wie so ein großer Rettungsschirm, um sicherzustellen, dass diese Staaten sich weiterhin auch am Kapitalmarkt finanzieren können.
Und wenn die EZB die nicht kaufen würde, wer hätte sie sonst gekauft?
Tja, es könnte gut sein, dass wir dann die ein oder andere Pleite sehen, wenn sie keiner kauft. Also wenn es keine Garantien gibt. Es gibt auch dann zum Teil, also die jetzt nicht von der EZB gekauft wurden, die werden dann hinterher statt einer Staatspleite, gibt es dann einen Haircut. Das heißt, da müssen die Gläubiger auf einen Teil ihrer Kredite verzichten, kriegen sie nicht ausbezahlt hinterher am Ende. Aber normalerweise kauft die EZB das, was andere eben nicht kaufen würden, weil das Risiko sehr groß ist.
Also kaufen sie alle Sorten von Anleihen auf. Und die Idee ist halt, dass Vertrauen geschaffen wird an den Märkten, oder um die Märkte zu beruhigen und die liquide zu halten, wie du eben gerade gesagt hast. Und das scheint ja soweit auch gelungen zu sein, wenn man sich die Aktienmärkte anschaut. Ja, die sind ja haben sich ja schon wieder recht gut erholt und gehen zumindest nicht mehr so in die Tiefe wie bis dato. Wertest du das als Vertrauensbeweis?
Nicht wirklich. Also Vertrauensbeweis, dass Frau Lagarde, die oberste Währungshüterin hier in Europa, die hat ja erstmal angefangen mit einem kleinen Paket, 120 Milliarden, das ist total verpufft. Sie hat dann nochmal anständig nachgelegt auf 750 Milliarden und hat aber auch gleichzeitig gesagt, außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliches Handeln. Es gibt keine Limits und wir sprechen hier nicht von Milliarden, sondern es wird um Billionen gehen. Das ist erstmal vordergründig natürlich ein Vertrauensbeweis, weil man denkt, es kann nicht so viel schiefgehen. Aber in der Folgewirkung ist da vielleicht das, was ich zu Eingang sagte, so das zweite Erwachen. Was macht man hinterher mit all diesen Schulden, die da aufgehäuft werden? Also wie kann man das Ganze wieder lösen? Und ich glaube, dass das im Moment so eine kleine Zwischenhoffnung ist, auch zu sehen, dass die Läden wieder öffnen, dass die Wirtschaft wieder so ein bisschen in Schwung kommt. Aber man weiß eben einfach tatsächlich nicht, wie es weitergeht. Und es wird sich sehr daran entscheiden, wie sich diese Infektionszahlen entwickeln. Und dann kommt der wirkliche Vertrauensbeweis, glaube ich, wenn absehbar ist, dass dieses Virus irgendwie einzudämmen ist. Und davon sind wir ja bekanntlich noch ein Stück entfernt.
Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Du sprachst es gerade an, Schulden zurückzuzahlen. Also das macht mir dann schon so ein bisschen Sorge. Nicht nur die EZB, wie ich eingangs sagte, sondern auch Deutschland will ja 156 Milliarden neue Schulden aufnehmen, um diese Krise zu bewältigen. Ja, das heißt, sie müssen mehr, Verschuldungsgrad wird sich deutlich erhöhen. Und dann ist ja die Frage, wenn jeder sich verschuldet, auch die Amerikaner machen das ja, wie soll das dann gehen? Wer zahlt das zurück? Können wir pleite gehen als Staat? kann die EZB pleite gehen?
Tja, das sind Fragen. Also ich glaube, in Deutschland muss man sich jetzt als allerletztes Sorgen machen, weil die ja wirklich in den letzten Jahren, ich hatte das gerade schon gesagt, sehr viel Geld damit verdient haben, dass sie Kredite aufgenommen haben. Das muss man sich vorstellen, ist ein bisschen seltsame Vorstellung. Ich glaube, 30 Milliarden seit 2012 hat die Bundesrepublik Deutschland eingenommen, weil Schuldner weltweit die Anleihen haben wollen als Sicherheitsaspekt, unter Sicherheitsaspekten. Und wenn jetzt Deutschland 156 Milliarden zusätzlich aufnimmt, dann wird das auch zu günstigen Konditionen sein. Und ich glaube, das wird nicht allzu tragisch sein. Was natürlich viel tragischer ist, wie das innerhalb Europas weitergeht. Und ich meine auch die USA, klar, die haben diese Weltwährung Dollar, aber die haben ja auch schon immer zu kämpfen mit der oberen Schuldengrenze. Und Herr Trump, der hat ja, nachdem er ursprünglich geleugnet hat, dass es überhaupt sowas wie so ein Virus gibt, hat er jetzt ja auch gleich aus allen Rohren geschossen und über zwei Billionen bewilligt. Und der hat ja sogar ein Instrument eingesetzt, was auch hier nach der Finanzkrise diskutiert wurde, so das berühmte Helikoptergeld. Das heißt, dass er wollte sogar das mit seinem Namen bedrucken. Er hat an Amerikaner Schecks verteilt, über 1200 Dollar, glaube ich, und 500 Dollar Kindergeld, die wirklich dann einzelne Schecks zugeschickt bekommen haben. Und er wollte auf die Schecks, so als kleine Anekdote am Rande, sogar seinen Namen haben, als wäre er der persönliche Gönner. Ist er natürlich nicht, weil das Geld aus der Notenbank kommt. Aber also der kleckert ja auch nicht, sondern er klotzt. Und die USA sind ja auch schon massiv verschuldet. Aber wir haben eben auch noch Italien, wir haben Spanien, wir haben Frankreich, um die drei großen EU-Staaten neben Deutschland. Und da sieht's auch nicht besonders gut aus. Die Prognosen gehen davon aus, dass die Italiener tatsächlich, die ja schon vorher sehr stark verschuldet waren, nach dieser Krise mit wirklich weit über 155% verschuldet sein können, der jährlichen Wirtschaftsleistung. Und der Stabilitätspakt Maastricht sieht ja vor maximal 60%. Also das sind dann schon Werte, wo man sich fragt, ja, wie soll das denn gehen? Und klar, dass da auch die 750 Milliarden nicht ausreichen werden. Und deswegen ist ja aktuell auch diese große Diskussion im Gange, wie denn das Ganze finanziell innerhalb Europas sozusagen aufgefangen werden kann.
Ja, das ist natürlich eine gigantische Diskussion, die da aktuell tobt und die uns auch noch eine ganze Weile beschäftigt. Gut, wir Deutschen gelten natürlich als gute Schuldner. Deshalb, wie du eben sagtest, werden uns diese Sachen auch immer abgenommen. Und andere, die nicht so als gute Schuldner gelten, haben natürlich Aufschläge zu zahlen in Form von höheren Zinsen, wenn sie denn überhaupt loswerden. Aber und das mit dem Donald Trump, also als ich das gelesen habe, also muss ich wirklich sagen, König Donald, oder? So führt er sich so ein bisschen auf, wenn er seine Schecks mit seinem Namen drauf, also der macht ja einen Wahlkampf. Also das finde ich schon krass, vor allen Dingen mussten die Leute noch eine Woche warten, weil er nochmal eine extra Runde gedreht hat, weil die Schecks neu gedruckt wurden. Aber lassen wir das, Helikoptergeld haben wir hier Gott sei Dank nicht bei uns. Aber ich sag mal, diese Schuldenthematik will uns schon noch eine Weile beschäftigen. Ich denke, es ist die Regierung hier, haben erstmal die richtigen Maßnahmen ergriffen, um wieder, sag ich mal, ein bisschen Vertrauen reinzubringen. Aber das sollte einem schon beschäftigen, wie man das zurückzahlen kann, wie das künftig gestaltet werden kann und ja, ob man pleite gehen kann. Ich denke, viele der älteren Generationen haben natürlich noch den Zweiten Weltkrieg im Blick. Ja, wo damals die Bürger mit der Inflation beziehungsweise dann halt mit einer neuen Währung auf einmal dastanden. Nicht umsonst rennen viele in die Goldläden. Das hört man ja sehr häufig, dass sie dann Schlange stehen, wenn sie überhaupt noch Goldbarren bekommen. Das sind Leute, die solche Ängste haben, ja, dass das Papiergeld nichts mehr wert ist. Würdest du diese Ansicht teilen oder hältst du das für diesen Run auf Gold ja für übertrieben? Ja, weil was soll man mit Geld zu sichern? Also
das erste Mal so Staatspleiten, da denken wir dann immer an Argentinien oder vielleicht nochmal Russlandkrise oder irgendwas. Aber Tatsächlich seit 1800 ist Deutschland schon 7-mal pleite gewesen, also 7 Staatspleiten. Und die Hyperinflation 1923, die haben wir vielleicht nicht mehr so in Erinnerung, aber das ist irgendwie so im kollektiven gesellschaftlichen Gedächtnis. Also ich glaube, die Deutschen haben wirklich immer ganz, ganz starke Angst vor einer ganz großen Inflation. Damals war ein US-Dollar 4,2 Billionen Reichsmark. Und dann gab es einen Währungsschnitt 1:1 zu einer Billion. Also wenn man Geldwerte hat, wenn man Versicherungen hat, wenn man Anleihen hat, dann ist so ein Geldschnitt natürlich, ein Währungsschnitt, eine Katastrophe. Wenn man Sachwerte hat, dann hat man eventuell jetzt eine andere Bewertung, eine schlechtere Bewertung, aber die Anlageklassen können sich wieder erholen. Also wie diese Schulden abgebaut werden, tatsächlich wurden noch nie solche Staatsschulden auf normalem Wege abgebaut, einfach zurückgeführt, wie auch. Wie soll das auch funktionieren? Es gab entweder eine Inflation, einen Krieg oder eine Währungsreform. Und was jetzt auf uns zukommt, nobody knows. Wir wissen es nicht, wie diese Schulden auch innerhalb Europas verteilt werden. Und wir wissen auch nicht, wie Europa zusammenhält. Also das wird sich ja jetzt irgendwie die nächsten Wochen entscheiden. Ich glaube, sogar in dieser Woche wird nochmal getagt. Da ist ja die Diskussion um die Corona-Bonds, Vergesellschaftlichung von Schulden, Vergemeinschaftlichung. Aber letztendlich zahlen wir ja eh alle da rein. Wir haben ja schon verschiedene Instrumente, die jetzt auch in Kraft gesetzt werden, also mit dem europäischen Stabilitätsmechanismus, wo seit 2012 jeder Staat oder 19 EU-Staaten Geld eingezahlt haben, 80 Milliarden liegen da bereit und die Staaten müssen auch alle bestimmte Garantien übernehmen, wenn sie abgerufen werden. Und von diesen Summen trägt Deutschland 27%. Das heißt, wir sind ja auch schon da in der Haftung. Wir haben jetzt die Europäische Investitionsbank nach dem Vorbild der KfW, die in Diskussion ist, die Bürgschaften übernehmen soll, Kredite vergeben soll. Es soll Töpfe geben, wie man Fonds über die EU-Kommission, wie man Kurzarbeitergeld nach dem deutschen Vorbild auch in anderen Städten, in anderen Staaten etabliert. Also diese ganzen Instrumente werden ja schon eingesetzt und die Frage ist trotzdem, wird es am Ende reichen? Wird das, gibt es dann auch eine politische Einmischung? Weil es gibt sehr viele, die jetzt davor warnen, dass die EU tatsächlich auseinanderbricht. Und ich weiß nicht, wem dann damit geholfen ist.
Nee, das würde ich genauso sehen. Es gibt ja auch sehr viele Leute, die Interesse daran haben, dass es vielleicht nicht funktioniert mit uns in Europa. Aber das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Also wenn wir es einfach mal auf uns zurückbringen oder auf unsere Zuhörerinnen auch und Anlegerinnen. Ich meine, Staaten sind pleite gegangen, wie du eben schon gesagt hast, wir hier auch schon ein paar Mal. Es gab ja auch in jüngerer Geschichte natürlich zwei Deutschlands und da gab es ja dann quasi auch eine Währungsreform. Von daher muss man das sehr, sehr wohl beobachten, was das für Papiergeld künftig bedeutet. Aber ich sag mal, für mich persönlich, wir beide stellen uns ja auch diese Fragen, ne? Wie gehe ich da mit meinem Geld um? Wie du es eben schon sagtest, geht es ja um das Thema Sachwerte zu besitzen. Ja? Denn du, wie du eben sagtest, eine Versicherung hast, dann wird die einfach dann zum Beispiel mal halbiert, wenn es einen Cut gibt um die Hälfte. Aber wenn du eine Immobilie hast oder wenn du Gold hast und vor allen Dingen Aktienfonds so in Form von Fonds auch oder ETFs, dann hast du natürlich einen ganz anderen Werterhalt. Ja? Und deshalb sagt man ja auch immer ganz gerne, dass man Gold haben sollte, weil es in den Krisen wichtig ist. Aber wir mussten ja jetzt auch feststellen, so wie wir eingangs schon ein bisschen gelacht haben über die Diversifizierung, die dann in dem Absturz der ersten paar Tage im Corona natürlich nicht wirklich funktioniert hat, weil erstmal alles eingebrochen war. So war das ja auch für Gold. Und inzwischen scheinen sie wieder auf dem Höhenflug zu sein mit Gold. Besitzt du Gold in deinem Depot und empfiehlst du das unseren Hörerinnen?
Also ich bin jetzt per se kein besonderer Goldfreund, weil bringt keine Zinsen. Wenn es hart auf hart kommt, kann ich es ja nicht abbeißen und in Brot wandeln. Da würde ich mir lieber einen Acker anlegen. Ich habe aber tatsächlich ein ETC in meinem Depot, also ein Gold-ETF. Und der hat Verluste auf anderer Seite gut ausgeglichen. Also ich partizipiere dann eher an der, also im Rahmen der Diversifikation an Gold, an der Goldpreisentwicklung, als dass ich jetzt das als Sicherheit hier irgendwo im Depot oder im Tresor liegen hätte, außer eventuell Goldschmuck. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Hast du Gold?
Ja, also ich habe Gold. Ich habe auch den ETC, von dem du ETC, von dem du gerade sprachst. Und man hat ja bei Gold auch noch das Währungsrisiko, sage ich jetzt mal, weil das ja meist im Dollar notiert. Und ich mache das da ganz klassisch, so wie ich es mal gelernt habe, dass man 5, maximal 10% seines privaten Geldes in Gold hat. Und das fahre ich einfach so. Und da geht es mir genauso wie dir. Das ist sehr gut, hat sich super gut gehalten und ist gestiegen. Und ich habe jetzt auch gerade überlegt, ob ich da ein bisschen was mitnehme und wieder nachinvestiere in ein paar andere Titel. Aber ich habe das prinzipiell so in meinem Depot und das werde ich auch weiter so machen. Und ich besitze natürlich auch, mein Mann hat mir immer gerne Schmuck geschenkt, das finde ich auch immer sehr nett, hat ja auch eine Werthaltigkeit und sieht noch nett aus. Also das besitze ich dann auch noch so ein bisschen. Aber vielleicht lass uns noch mal abschließend auch sagen, das wird unsere Hörerinnen sicherlich auch interessieren. Du hast eben schon ein bisschen gesagt, dass du dein Depot auch nachadjustiert hast. Ich habe jetzt noch nicht nachgekauft, bin gerade noch ein bisschen überlegen, was ich genau kaufen möchte. Erstmal prinzipiell, ist das aus deiner Sicht ein guter Zeitpunkt, um jetzt gezielt in den Markt, und ich sage jetzt bewusst den Markt, einzusteigen? Oder sagst du, es ist jetzt nur Zeit, punktuell in den Markt einzusteigen, weil vielleicht noch nicht das Schlimmste vorbei ist, was die Aktienbörsen angeht?
Also ich glaube, das garantiert nicht, dass das Schlimmste vorbei ist, aber nichtsdestotrotz die Suche nach dem optimalen Zeitpunkt, das ist vergebliche Liebesmühe. Ich würde einfach konsequent kontinuierlich investieren und da gibt es bestimmt die Möglichkeit, einmal breit sich aufzustellen und dann aber auch punktuell. Also tatsächlich Unternehmen, die jetzt qualitativ hochwertig sind, gute Bilanzen eigentlich haben, gute Geschäftsmodelle, die jetzt im allgemeinen Crash mit runtergegangen sind, dass man die gezielt pickt. Das kann man schon machen, aber ich investiere tatsächlich auch ein bisschen breiter aufgestellt. Es gibt übrigens auch, wenn man nochmal auf Gold zurückkommt, es gibt ja auch so Goldminen-ETFs, also Indizes, die Goldminen bündeln. Sowas als Beimischung kann man ganz gut machen. Oder aber tatsächlich, ich habe einigermaßen viel Technologie, weil ich denke, das ist gerade jetzt die Krise ja auch nochmal deutlich zeigt, wohin das alles gehen wird. Das sind ja keine Eintagsfliegen. Ist ja nicht so, dass man jetzt bestimmte Sachen wieder so zurückdrehen kann, wenn man sich einmal an bestimmte Technologien gewöhnt hat und die bestimmte Arbeitsabläufe ersetzt haben. Also ich glaube, dass da schon viele Möglichkeiten gibt, aber jetzt nicht eben, das ist jetzt der Einstiegszeitpunkt, sondern einfach, ich glaube, im Laufe des Jahres in verschiedenen Tranchen einsteigen. Ich glaube, da hat man auf lange Sicht auf jeden Fall einen guten Einstiegskurs.
Ja, das würde ich auch so teilen, deine Ansicht. Also ich beobachte das. Ich habe zum Beispiel unter anderem auch einen ETF im Healthcare-Bereich, also im Gesundheitspharmawesen. Der ist auch sehr, sehr gut gelaufen. Ja, also den hatte ich auch schon vorher gehabt, aber da wäre vielleicht auch eine Überlegung, ob man da nochmal ein bisschen aktiver sich engagiert. Und ich bin auch ein großer Fan von Techniktiteln, weil ich denke, diese Verhaltensveränderung, die für viele herbeigeführt wurde durch Homeoffice, ja, und durch die Akzeptanz von neuen Medien weitaus mehr gesteigert, als wir uns in der Kürze der Zeit hätten vorstellen können. Weil wir sind ja alle faul als Menschen. Ja, wir haben das ja vorher immer so gemacht, also ich jahrelang. Und jetzt auf einmal weißt du, wie Zoom funktioniert. Ja. Und von daher denke ich mal, dass da auch so Trends sich beschleunigt haben, die vielleicht vor 4 Wochen zwar schon da waren, aber nicht so an Bedeutung gewonnen haben. Also ja, ich würde auch mal sagen, kleines Fazit. Also ich sag mal so, wir wissen nicht genau wie immer, wo der Markt hingeht. Dabei sein ist alles. Und wenn man sukzessive wieder in den Markt reingehen will, warum nicht? Ich glaube, das wäre so unser gesammeltes Fazit. Oder was würdest du abschließend noch unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben wollen?
Ich würde sagen, Geduld als letztes Fazit. Auch bei der Geldanlage, nicht nur in der sozialen Distanzierung oder physischen Distanzierung, sondern auch bei der Geldanlage. Wenn man jetzt kauft, kann durchaus sein, dass es nochmal ein bisschen runtergeht, aber dann keine Panik bekommen. Laufen lassen, weiter kaufen, zukaufen Und ja, in ein paar Jahren wird sich das, glaube ich, ganz gut ausmachen.
Genau. Und natürlich nicht sein Notgroschen verpulvern. Das ist natürlich auch hilfreich. Ich glaube, aktuell weiß jeder, warum man einen Notgroschen braucht. Ich glaube, das war dann auch nochmal so ein Test für viele, die gedacht haben, naja, vielleicht brauche ich diese 3 Monatsgehälter doch nicht auf der Seite. Ich glaube, so manch einer, ja, der sich jetzt vielleicht Sorgen macht um seinen Job, weiß, warum er jetzt einen Job Notgroschen braucht. Ja, ja, also ich würde mal sagen, für heute, liebe Birgit, das war ja schon mal sehr viel Information. Wir wissen jetzt, dass die EZB ein großes Programm aufgelegt hat, nicht nur eine weibliche Chefin hat mit der Christine Lagarde, sondern dass man dort als Privatanleger kein Konto aufmachen kann, dass die Bazooka eine Waffe ist. Und übrigens war das mal ein Musikinstrument ursprünglich, da kommt der Begriff her. Und ja, es bleibt zu beobachten, was diese neuen Schulden für uns bedeuten, wie das insgesamt weitergeht. Gute Alternative aus unserer Sicht sind nach wie vor, sich in Sachwerten zu engagieren, Gold oder Immobilien. So, damit würde ich einfach unser Gespräch für heute beenden. Danke dir, liebe Birgit. Bleib gesund. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörerinnen. Denkt dran, unseren Podcast auf Spotify und iTunes zu abonnieren, gerne auch zu kommentieren und zu bewerten. Und wenn ihr Fragen habt oder Themen, die euch interessieren, einfach per E-Mail an kontakt@hermoney.de. Ihr erreicht uns auch über unsere Kanäle bei Instagram, Facebook oder LinkedIn. In diesem Sinne, bleibt gesund und auf ganz bald. Ciao.